Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch.
Und Kolja Unger und einer Frau, die zu viel wusste.
Was?
Ja, Raphael, ich hab's als Filmklassiker angekündigt, deswegen frage ich mich jetzt gerade, ob du den auch kennst. Hör mal, das ist er.
Das klingt doch sehr brutal, Kolja.
Ja, The Girl Who Knew Too Much aus dem Jahr 1963 von Mario Bava. Hast du mal gehört?
Ja, habe ich gehört. Den Film selbst habe ich nicht gesehen, aber ich vermute mal, das ist ein Giallo.
Ein Giallo, genau. Da wird die amerikanische Mary in Rom, die kriegt irgendwie so ein Joint untergejubelt, irgendwie eine Zigarette. Dann kommt sie zu ihrer Tante, sie ist ja Amerikanerin, und sie kommt zu ihrer Tante, die in Rom wohnt, und die stirbt auf einmal. Es passieren obskure Dinge, nachdem sie diesen Joint geraucht hat. Sie versucht Hilfe zu holen, also Mary, weil die Tante ja irgendwie da am Abnippeln ist, und kommt in so einen Park, diese spanische Treppe in Rom, und da wird sie überfallen, fällt in Ohnmacht. Sie wacht auf und wird dann auch noch Zeugin eines Mordes. Also sie sieht irgendwie so eine Frau, die kommt aus dem Gebüsch und hat so ein Messer im Rücken, und dahinter ist der Mörder vermutlich, und der haut dann einfach ab, und das glaubt ihr natürlich kein Schwein. Also sie wird dann zur unfreiwilligen Ermittlerin. Sie will eigentlich keine Ermittlerin sein, aber niemand glaubt ihr. Also wird sie zur Ermittlerin, klärt diesen Fall auf, um ihre Handlungsmacht zurückzugewinnen.
Kolja, ich brauche den Film jetzt nicht mehr zu sehen, ne?
Ich habe dir einfach nur den Anfang gesagt. Du weißt ja noch überhaupt nicht, wie sie diesen Fall löst und ob da nicht vielleicht doch irgendwie der Joint oder was weiß ich was eine Rolle gespielt
hat. Ich sag dir, ihr wurde da irgendwas untergejubelt in dem Joint selbst.
Ach, du meinst, es ist gar kein Joint, sondern noch was anderes?
Noch was anderes.
Ja, vielleicht der Stoff, aus dem die Giallos gemacht sind. Das ist ja dieses italienische Genre-Kino, hast du eben auch schon gesagt. Thriller-Kino, inspiriert von britischen und amerikanischen Vorbildern, wie zum Beispiel Hitchcock. Und das Ganze hat aber so eine Verspieltheit, wie ich finde. Das ist so ein Flirt mit einem düsteren Chaos. Und gerade damit grenzen sich die Giallos dann auch von ihren amerikanischen Vorbildern ab. Filmjournalist Christian Kessler, der hat ein Nachschlagewerk rausgebracht, Gelb wie die Nacht, ne? Der Christian Kessler hat da 250 Filme von den frühen 60ern bis in die Mitte der 10er Jahre, da gab es dann immer noch ein paar Giallos, zusammengestellt. 250 Giallo-Verdächtige, wie er schreibt. Und die hat er alle auch für schuldig befunden.
Dann bin ich gespannt auf dein Gespräch mit Christian jetzt.
Ja, ich habe ihn als allererstes gefragt, diese Bezeichnung Giallo. Ich war eben noch hier in der Catino, da habe ich mit unserer italienischen Kollegin Maria gesprochen, und die meinte, man sagt Giallo tatsächlich für alles, was spannend ist. Aber ich habe Christian Kessler dann natürlich auch nochmal gefragt, wo kommt das eigentlich ursprünglich her, dieser Begriff?
Die Bezeichnung Giallo stammt eigentlich aus dem literarischen Bereich. Es gab früher von der Verlagsfirma Mondadori mal eine Serie von Thrillern mit gelbem Umschlag, die sehr populär war. Gelb gleich Giallo. Und diese Bezeichnung bürgerte sich dann quasi ein für Thriller aller Arten. Und im Filmbereich gilt so seit 20, 30 Jahren international diese Bezeichnung für eine ganz spezifisch italienische Art von Thrillern.
Ja, ich habe gerade auch mitbekommen, man sagt auf Italienisch sogar Giallo zu allen möglichen Sachen, die besonders spannend sind. Kommen wir mal zu Ihren Ermittlungen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigen Indizien, um einen Film als Giallo zu überführen?
Oh, also da führt einem am ehesten die Abgrenzung zu den angelsächsischen Thrillern hin. Denn bei den angelsächsischen Thrillern, da spielt die Logik immer eine Rolle. Eine vermeintliche Logik, denn so Filme wie Eine Leiche zum Dessert, die veralbern das ja auch immer etwas, dass eigentlich auch das, was da als Logik präsentiert wird, eigentlich ziemlicher Zinnober ist. die Norm, die in englischen Detektivgeschichten und so weiter vorausgesetzt wird, gibt es in italienischen Filmen nicht. Da ist es eher die Logik des Albtraumes. Deswegen werden dann auch so diese ganzen Spannungsszenen alle sehr dekorativ ausgereizt und ausgestaltet. Und diese doch häufig sehr knallige Herangehensweise ist es, denke ich, auch, was dem Genre heute so seinen Reiz bei ganz vielen Leuten beschert.
Drogen, Befremden, düsteres Chaos, was sind noch so Themen, die in dem Genre verhandelt werden?
Naja, im Wesentlichen alles, was so eine Verschiebung der Wahrnehmung ausmacht, also Neurosen, alles das, was in den Menschen, auch in uns, drinnen wohnt. In angelsächsischen Filmen ist die Bedrohung häufig eine externe, also ein Mörder oder sonst ein Verbrecher. Und in den italienischen Filmen ist es eher so die Innenschau, die das Ganze zum Wuppen bringt. Also beispielsweise, wenn Korridore mit wilden Schatten spielen oder Farben, Primärfarben oder so, knallig ausgestaltet sind, dann wird sozusagen das Innenleben der Protagonisten auch in die Umgebung projiziert.
Das klingt sehr psychologisch und wie wir ja wissen, sind Psychologien auch immer kulturell kodiert. Sie outen sich in Ihrem Buch als Italien-Fan. Gibt es aus Ihrer Sicht zwingende Gründe, dass diese Art Filme zu machen auch dort entstehen musste?
Das ist ein bisschen wie beim Italo-Western, der ja auch so eine Geschichte war, wo ein spezifisch amerikanisches Genre, der Western, auseinandergenommen und nach eigenem Vorbild wieder neu zusammengesetzt wurde. Also da kann man drüber spekulieren, warum der Giallo eben diese ganz besondere Färbung annahm. Es gibt eine sehr sexuelle Komponente in den Filmen, die natürlich in den 60ern, 70ern sehr stark profitierte von den laxer gewordenen Zensurmaßstäben. Und naja gut, dass der Katholizismus da so ein klein wenig mit zu tun hat und das lustvolle Aufbegehren sozusagen von den häufig ja eher politisch linksorientierten Filmemachern, das liegt nahe, würde ich sagen.
Ja, Sie vergleichen das jetzt mit den Italo-Western. Man kennt ja Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod, häufig auch wahrgenommen als genreprägend überhaupt für Western. Also Italo- und Spaghetti-Western, die sind zur selben Zeit entstanden wie ihre Giallos, die sich ja mit dem Thriller ebenfalls eines amerikanischen Genres bedient haben. Jetzt frage ich mich schon, wieso ist der Italo-Western so wichtig gewesen für den Western, aber der Giallo dann ja doch nicht so prägend für Thriller geworden?
Och, das würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Also das amerikanische Slasher-Kino, das so Ende der 70er im Gefolge von Halloween oder Freitag der 13. entstand, bezieht sehr viele Anregungen aus diesen italienischen Thrillern, beispielsweise die Zentrierung auf bestimmte Set-Pieces, auf solche Spannungsszenen, die dann entsprechend ausgereizt werden. Natürlich war das beim Italo-Western wesentlich folgenreicher, aber das hat möglicherweise auch etwas mit den Produktionsbedingungen zu tun. Also der Western ist für sich gesehen ein sehr episches, ein sehr so mit weiten Landschaften und so arbeitendes Genre, weswegen dann Koproduktionen mit Spanien, wo ganz viele dieser Filme entstanden, einfach nahe liegen, während die Thriller eigentlich immer eher so eine Großstadtgeschichte waren, also Roma, Milano und Napoli und so weiter und deswegen vielleicht ein bisschen binnenmarktorientierter waren.
Wenn man sich jetzt durch Ihr Buch Gelb wie die Nacht blättert, dann fällt auf, dass die allermeisten Giallos eben aus diesen 70ern stammen und dass dann das Genre langsam an Beliebtheit verlor. Zumindest wurden weniger Giallos gedreht. Glauben Sie an ein Comeback oder ist das Buch auch eher sowas wie ein Nachruf?
Also in gewisser Weise ist es ein Nachruf, weil so wie einst, so wird es nimmer mehr. Das liegt teilweise daran, dass sich die Produktionsbedingungen in Italien komplett geändert haben. Also ab den 80er Jahren beispielsweise gab es keine großen Koproduktionen mehr mit ganz viel Geld, sondern da war dann das Fernsehen in der Regel der Produktionspartner und die Ästhetik des Fernsehens kam dann auch dazu. es ist eigentlich eine Sache der letzten ein, zwei Jahrzehnte gewesen, dass es immer mehr so Retro-Veranstaltungen gab, wo also junge Regisseure versuchen, diese älteren Sachen nachzuahmen. Nur wenn es bei den reinen Nachahmungen bleibt, finde ich das in der Regel wenig spannend. Nur wenn das dann eben zu etwas ganz Neuem kreativ zusammengesetzt wird, was es auch gibt, dann finde ich das in der Regel toll. Und solche Sachen finden meistens auch Anregung.
Das war der Corso-Podcast für heute. Kolja, wie hieß das Buch nochmal?
Gelb wie die Nacht. Es ist im Martin-Schmitz-Verlag erschienen. Es gibt auch so ganz viele schöne farbige Abbildungen drin, also diese Filmplakate aus dieser Zeit. Das Buch ist natürlich gelb, hat 350 Seiten und kostet 35 Euro.
Und Sie können uns hören bei Spotify und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Insbesondere natürlich in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App.
Richtig. Oder auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso.
Weiterhin eine spannende Zeit wünschen Kolja Unger.
Und Raphael Smarts auch. Ciao.
Corso. Kunst und Pop.